Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mike Rode. Episode 60.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
Eigentlich sollten in diesem Jahr noch mit der Tour Down Under und dem Cadel Evans Great Ocean Race die ersten Straßenrennen in Australien stattfinden. Corona-bedingt mussten diese genauso wie dem früher geplante Herald Sun Tour abgesagt werden. Nichtsdestotrotz wagt die Windkante den Schritt, zumindest gedanklich, nach Australien. In dieser aktuellen Ausgabe unterhalten wir uns mit dem österreichischen Ex-Profi Gerd Schönbacher, der schon in den 1980er Jahren in Australien Rennen bestritt und als zweimaliger Letzter der Tour de France in die Geschichte eingegangen ist. Der Sportler aus der Steiermark hat dafür gesorgt, dass der ehemalige Tourdirektor Felix Leviton im Jahr 1980 zum Start der Tour in Frankfurt am Main das Reglement für den Letzten in der Gesamtwertung änderte und diesen ausschloss. Schon als Jugendlicher hatte Schönbacher das Ziel, die Tour de France zu bestreiten. Insgesamt hatte er dreimal die Tour und einmal die Vuelta in Angriff genommen und jedes Mal das Ziel in Paris bzw. Madrid erreicht. Später war er Teamchef der australischen Mannschaft Warta Elkhaus, baute ein Haus an der australischen Goldküste und begann nach dem Verkauf des Hauses ein paar Jahre später das bis wohl heute größte Abenteuer für Mountainbiker zu organisieren und durchzuführen, die Crocodile Trophy. Das mehrtägige Etappenrennen durch das australische Outback ist nicht irgendein Rennen, es stellt besondere Anforderungen an die fast 200 Teilnehmer und bietet einzigartige Möglichkeiten. Für viele aktuelle oder ehemalige Profis wie Erik Dekker, Jan Kirsipuu, Bart Brentjens, Adam Hansen und Annemiek van Vleuten war es irgendwann ein Muss, die Croc zu bestreiten. Neben dem Staub und der Hitze am anderen Ende der Welt ist es für Schöni da etwas Besonderes in seiner Heimat Steiermark, genau genommen in Schladming, mit der Alpentour-Trophy ebenfalls ein MTB-Etappenrennen zu organisieren, das mit seiner Distanz, zwar etwas kürzer als die Crocodile-Trophy ist, aber an Besonderheiten, Schwierigkeiten und vor allem an landschaftlichen Schönheiten der Trophy im Outback in nichts nachstehen muss. Wir reden mit Gerhard Schönbacher in dieser Episode aber nicht nur über seine Vergangenheit als Sportler, über seine MTB-Etappenrennen, sondern auch über das geplante Projekt, ein Gran Fondo in Israel, Jordanien und Palästina aufzubauen und erfahren, warum sein Vorhaben bisher scheiterte. Und am Ende bringt der Blick auf das wohl zurzeit aktuellste Fahrerthema, das Gravelbike, auch den Österreicher auf neue Gedanken. Gerhard Schönbacher, seine Freunde sagen auch Schöni zu ihm, ehemaliger Berufsradfahrer, Gründer, Organisator der Crocodile Trophy. Das war eigentlich der Hauptgrund, Gerhard, warum wir miteinander reden wollten. Und dann habe ich so ein bisschen in den Geschichtsbüchern geblättert, habe mal nach Gerhard Schönbacher gegoogelt, selbstverständlich vieles gefunden. Und jetzt müssen wir einfach mal so während dieser Windkante-Episode über dich reden, über deine Vergangenheit, all das, was du erlebt hast. Dann ist wirklich extrem umfangreich, sehr interessant, finde ich das. Und ich hoffe auch die Windkante-Zuhörer. Wie bist du eigentlich damals in der Steiermark in Graz zum Radsport gekommen?
Na, es war so, ich habe zuerst Eishockey gespielt. Bei uns in der Nähe, wo ich gewohnt bin, wo ich aufgewachsen bin, haben sie die Eishalle gebaut. Und eigentlich alle sind die Jungs von unserer Straße sind alle zum Eislaufen gegangen und dann Eishockey spielen begonnen, ich natürlich auch. So nach zwei Jahren haben wir mit dem Trainer gesprochen, sage ich, du, was kann ich machen, dass ich noch ein bisschen fitter wäre fürs Eishockey? Sagt er, du, Radfahren wäre gut im Sommer. Habe natürlich kein Geld gehabt, meine Eltern auch nicht. Und dann haben mein Bruder gesprochen, wie wir zu Geld kommen könnten. Er hat gesagt, du, ich suche was. Und dann haben wir einen Job gefunden in den großen Ferien. Dann haben wir in einer Farbenfabrik zwei Monate lang Staubfarben abgefüllt in Säcken. Heute wäre es Kinderarbeit, aber wir
waren froh. Wollte gerade sagen, ist eigentlich nicht erlaubt für Kinder, oder?
Naja, aber wir waren froh. Und ich weiß noch, das waren 1.800 Schilling, das sind 250 Mark. Und das ganze Rad hat gekostet von Steyr Daimler Buch, das war so mein Traum. Die haben ein Zehngangrad gehabt mit Rennlenker und Kotflügel und Lichtanlage und den Rest haben meine Eltern bezahlt und so habe ich das Rad gekauft und bin dann am Wochenende immer bis 100 Kilometer trainieren gefahren. Aber ohne jemals eigentlich gedacht, dass ich jemals Radrennfahrer werde. Ich bring's nicht raus.
Werden würde.
Danke. Normalerweise müssten meine 9 Jahre Pflichtschule reichen für die Grammatik, aber wird schon besser werden im Laufe des Gesprächs. Und auf alle Fälle, wenn man dann natürlich mit dem Rad auf der Straße fährt, trifft man auch Rennfahrer, die trainieren. Und dann sagst du, Gerhard, du fährst da gut, melde dich beim Club an. Und so hat es eigentlich dann begonnen. Beim ersten Rennen, weiß ich noch, ich hatte keine Rennschuhe, ich habe normale Sonntagsschuhe. Und ich bin dann Vorletzter geworden. Und ich weiß noch, den Namen kennst du vielleicht, den Peter Stubacher, der UCI-Kommissar.
Jawohl. Dieses Jahr auch wieder im Einsatz, unter anderem bei der Tour de France, habe ich gestern gelesen.
Genau, und wir sind bis heute in Kontakt und es war, ich glaube, das war 66 oder so. Also er war Letzter und ich war Vorletzter. Das war mein Einstieg in Radsport. Beide sind mir irgendwie dabei geblieben und ja, und dann habe ich angefangen, mehr trainieren. Und dann so mit 16 musste ich Entscheidung treffen, weil das Training vom Eishockey im Sommer überhaupt nicht gepasst hat mit dem Radsporttraining, mit Laufen und Gewichttraining, wie auch immer. Ich habe zu mir im Winter als Ausgleich auch zusätzlich für meine körperliche Ertüchtigung habe ich lange im Boxclub trainiert, was eigentlich sehr, sehr gut war, weil man enorme Fitness bekommt, besonders im Oberkörper, was im Radsport jetzt nicht beim Bergauffahren oder so hilft, im Sprint schon. Und auf alle Fälle würde ich sagen, bei Stürzen. Ich habe mich eigentlich, außer wenn mein Auto überfahren hat, habe ich mich eigentlich nie verletzt bei Stürzen.
Das Thema Auto überfahren in Australien, da kommen wir nachher noch dazu. Warst du eigentlich ein regelmäßiger Kirchgänger? Du hast von Sonntagsschuhen gesprochen und ich habe irgendwo mal gelesen, dass du den radelnden Kaplan zur Messe nach Weiz immer begleitet hast. Das sind wohl angeblich um die 28 Kilometer gewesen.
Also du weißt sehr, sehr, sehr viel von mir. Schön. Ja, die Geschichte war so, dass in der Hauptschule der Kaplan, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat aus irgendeinem Grund, mochte er mich. Ich war zwar immer ein bisschen lästig und auffällig in der Klasse, aber er hat gesagt, du, am Wochenende hätte ich gern, dass du mir mitfährst nach Weiz und du passt dann auf mein Rad auf, während ich in Messe gehe, weil ich weiß eh, dass du nicht in die Kirche magst. Und so habe ich dann länger gemacht. Und ja, eigentlich, wenn wir kleiner waren, mein Bruder und ich mussten am Wochenende immer in die Kirche gehen, was uns auch nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe dann mit seinem Bruder gesagt, du, wir gehen heute nur rein und gehen gleich wieder raus, machen das Kreuzzeichen mit dem Weihwasser, dann gehen wir wieder raus. Und mein Bruder war immer so ein bisschen, ja, man darf nichts tun, was man nicht tun darf, so ungefähr. Mhm. Ich sag, du, wir lügen ja nicht. Die Eltern fragen immer nur, ob wir in der Kirche waren. Und wir waren ja in der Kirche. Und so haben wir die Zeit herumgebracht mit unserem
Der radelnde Kaplan, der dich mochte, ich will jetzt nicht näher auf die oder intensiver auf die katholische Kirche eingehen, aber das einfach mal so steht. Aber was mich interessieren würde, du hast 1971 nicht nur eine Etappe, sondern warst auch Gesamtsieger der damaligen Dusika-Tour. Ferry Dusika, das ist ein ehemaliger österreichischer Radsportler, sehr erfolgreich. Auch das Radstadion in Wien ist noch nach ihm benannt. Und diese Rundfahrt, Gary van Gerven damals zum Beispiel auf Platz 3, das ist der ehemalige Radprofi und Teamchef der deutschen Mannschaft Milram, die ja 2010 dann den Laden dicht gemacht hat. Didi Thurau, Czesław Lang, der jetzige Chef der Polenrundfahrt, Fabian Cancellara, Bernhard Eisel zum Beispiel, haben diese Rundfahrt gewonnen. Andreas Klier war dort Etappensieger. Wie war das damals für dich, als du 71 diese Dusika-Jugendrundfahrt gewonnen hast? Das war damals mit einer der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Rundfahrt für Jugendliche.
Das war eigentlich sehr knapp, dass ich überhaupt starten konnte. Bei uns gab es damals in Österreich immer das Rennen, so international wichtig war für den österreichischen Radsport, musste man ein Qualifikationsrennen fahren, glaube ich, eine Woche vorher. Und ich habe das gewonnen, war aber mit meinem Rücken schon so bedient, dass man mich vom Rad heben musste und zur Siegerehrung tragen, so ungefähr. Und ich habe mich dann erholt und ich bin dann bei der Rundfahrt, aus irgendeinem Grund ging es dann super und ja, ich war dann, glaube ich, vor der letzten Etappe Vierter und ich habe dann mit unseren Trainern damals gesprochen, so ich probiere heute, ich möchte das Rennen gewinnen und habe dann irgendwo, keine glaube so 10 Kilometer vom Ziel attackiert und da, glaube alle haben auf andere aufgepasst und ich habe dann das Rennen gewonnen mit so viel Vorsprung, dass auch der Gesamtsieg gereicht hat. Ich glaube, der Gary van Gerven war Zweiter. Mehr kann ich mir jetzt nicht, auf Details kann ich mir jetzt nicht mehr wirklich erinnern.
Ich möchte nochmal auf den Namen Dusika zu sprechen kommen, denn zurzeit gibt es ja die Mitteilung, dass das Radstadion, das Velodrom in Wien abgerissen werden soll, benannt eben nach Ferry Dusika. Nach seinem Tod ist dieses Radstadion umbenannt worden. Was hältst du davon, wenn man in Wien diese Radrennbahn abreißt und dort eine Mehrzweckhalle bauen will? Allerdings nicht so wie in Köln zum Beispiel. Dort wird es eine Radrennbahn geben. Es soll in Wien dann keine Radrennbahn mehr geben. Das finde ich persönlich schon extrem heftig.
Mir geht es genauso. Also ich habe ein bisschen einen Bezug zu der Bahn, weil ich habe 1977 die offizielle Eröffnung mit Eddie Merckx und mit Patrick Sakü damals gemacht und habe das natürlich ein bisschen verfolgt, den Radsport in Österreich auf der Bahn. Und wir waren ja auch international sehr erfolgreich. Dass die Bahn in schon langsam ins Alter gekommen ist, wo man sich überlegen muss, ob man es restauriert oder abbricht, ist natürlich auch logisch. Aber dass man als Alternative eine Mehrzweckhalle baut, aber keine Radrennbahn darin, das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig, weil für den Radsport Bahnfahren ist eigentlich der Einstieg in den Radsport. Und wenn ich zurückdenke bei uns, wie ich angefangen habe, international zu fahren, hat es keine Radrennbahn in Österreich gegeben. Ich bin dann alleine mit dem Zug nach Gent gefahren, nach Belgien, und bin dann 2 Monate dort geblieben und das Jahr darauf auch wieder. Und ich konnte vorher nicht besonders gut sprinten. Und ich war, nachdem ich 2 Saisonen im Winter in Gent war, habe ich Etappen bei der Österreich-Rundfahrt im Sprint gewonnen und viele andere Rennen auch. Also das Bahnfahren ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und auch für die Jugend. Man kann da mit der Jugend hingehen, Radfahren, man muss keine Angst haben auf Verkehr. Also für mich wäre es eigentlich eine schlechte Entscheidung von der Regierung, von der Gemeinde Wien.
Frankreich oder Belgien, muss ich erstmal sagen, hast du gerade angesprochen. Patrick Sercu, Eddy Merckx hast du erwähnt, 2 der größten belgischen Radprofis der Vergangenheit. Patrick Sercu leider im April 2019 verstorben. Eddy Merckx, da dürfen wir uns freuen, ist immer noch unter uns. Patrick Sercu war einmal dein Teamkollege, das müsste so 1980 gewesen sein, damals in einer belgischen Mannschaft. Übrigens Patrick Lefebvre, der jetzige Teamchef der König Quickstep-Mannschaft. Er war damals sportlicher Leiter oder Teamchef, kann man sagen. Es war seine erste Mannschaft, die Patrick Lefebvre damals geleitet hat. Wie wichtig war für dich Belgien? Du hast gerade gesagt, du warst in Gent auf der Bahn, hast dort vielleicht das kleine Einmaleins des Steuerns, des Sprinten gelernt. Welchen Anteil hat Belgien oder auch zum Teil Frankreich in deiner Laufbahn, in deinem Leben als Radprofi, als Radsportler?
Einen sehr, sehr großen. Also ich, wie ich dann mit 15, 16 angefangen habe, mich für Radsport zu interessieren, habe ich natürlich auch Bücher gelesen. Das erste waren die goldenen Speichen von Rudi Altig, mit dem eigentlich bis zu seinem Tod eine sehr, sehr lange Freundschaft gelaufen ist. Und auch Bücher über Belgien und natürlich Eddy Merckx, das haben wir verfolgt. Und mein Wunsch war damals, ich möchte einmal die Tour de France fahren. Das war eigentlich für mich mein Ziel. Und dass das nur ging, wenn ich es selber in die Hand nehme, weil in Österreich, es hat mir jetzt Spaß gemacht, Etappen zu gewinnen und international zu fahren, aber Tour de France war einfach ganz was anderes und auch mit den Profis sich zu messen. Und bin dann mit, ich glaube 17 war ich, habe ich das erste Mal das Rad gepackt. Zuerst bin ich eigentlich nach Antwerpen gefahren. Und wie ich vom Eingangstür des Radsternes in Antwerpen stand groß drauf, Holiday on Ice. Und ich habe da gefragt, was hier los ist. Ich habe gesagt, ja, die nächsten 2 Monate ist Holiday on Ice, da gibt es kein Bahnfahren. Dann hat man mich mit dem Zug weitergeschickt nach Gent und da war dann mein erstes Zuhause. Und ich habe dann die Mentalität in Belgien, hat mir gefallen. Ich bin dann im Sommer auch viel nach Belgien gefahren. Und 2 Jahre später bin ich dann in Belgien geblieben, so mit 20, 21.
Das heißt, du warst in erster Linie in Flandern, nicht im wallonischen Teil Belgiens?
Ich bin zuerst in Limburg, habe ich zuerst gewohnt, in der Nähe von Zoldern. Dann nach Gent und ganz zum Schluss habe ich in der Nähe von Kortrijk gewohnt. Ich sage Luftlinie 25 Kilometer bis Roubaix. Und das war dann bis Ende meiner Karriere. Das war von 77 oder 78, wie das erste Mal Profi war. 77 war ich Profi das erste Mal. Bin ich dann bis 87 habe ich in Belgien gewohnt. Dann 4 Jahre von 98, ja, ich glaube bis 92 in Paris. Und dann wieder in Belgien, aber nicht mehr zum Radfahren, sondern da war ich beim Radsport integriert mit als Manager. Ich habe für Österreich-Rundfahrt Mannschaften die Verträge gemacht oder für Kriterien in Österreich. Aber Belgien war mein Zuhause und bin dann erst im Jahr 2000 wieder zurück nach Österreich.
Aber kommen wir nochmal zurück auf diese Mannschaft, die von Patrick Lefebvre geleitet wurde, Marc IWC. War das dieser Uhrenhersteller, der die Mannschaft mitfinanziert hat?
Genau, also ich weiß noch, wir haben damals bei der Teamvorstellung jeder eine Uhr bekommen.
Hast du die noch?
Nein, ich muss ehrlich sagen, ist, aber ich kann mich nur erinnern, dass ich mal gesagt habe, eine Uhr, was machen wir mit der Uhr? Also ich habe eine, so ungefähr, ich wusste den Wert einer IWC nicht, oder vielleicht war der Wert damals gar nicht so groß, aber ich habe es wahrscheinlich irgendjemand geschenkt, so wie ich alles hergeschenkt habe. Ich habe keinen Pokal mehr, ich habe gar nichts mehr von früher. Also wahrscheinlich war da die Uhr dabei.
Du bist ja sowieso ein Mensch, der nicht gerne in der Vergangenheit lebt. Du lebst im Jetzt und Heute und das, was in Zukunft kommt.
Es ist, man kann das Leben auch mit einem Radrennen vergleichen. Sobald ich über die Ziellinie gekommen bin, kann ich nichts mehr ändern. Da bin ich entweder Vorletzter, habe gewonnen oder bin sonst irgendwo. Da braucht man nicht mehr jammern und Ausreden suchen. Und die Vergangenheit bringt dann nämlich nicht weiter. Das blockiert einen. Nicht, dass man sich hinsetzt und hin und wieder mal ein bisschen nostalgisch mit Freunden über die Vergangenheit spricht. Aber es muss nicht wirklich immer der Radsport sein. Das ist ein Beruf, den habe ich 87 nach der Weltmeisterschaft abgelegt und habe gesagt, ich steige die nächsten 20 Jahre nicht aufs Fahrrad. Habe meine Fahrräder verkauft, habe dir die Großherr geschenkt, meine Pokale. Und das war es für mich so. Und jetzt konzentriere ich mich auf das, was kommt.
Und das, was kommt, das ist übrigens nachher auch noch die Crocodile Trophy und auch die Alpentour Trophy. Darüber werden wir nachher noch später reden. Aber zunächst einmal diese Stammtischgespräche. Weißt du noch damals die Windkante dort, mein Platten da und ich habe nicht trainiert und ich habe dann doch trainiert. Diese typischen Lügen der Radsportler, wer kennt sie nicht? Das heißt, daran möchtest du dich nicht irgendwie mit befassen, mit solchen Stammtischgesprächen, in denen dann über die Vergangenheit, über das verlorene oder auch gewonnene Rennen gesprochen wird.
Es hatte schon angefangen in den Teams, also nach einer Etappe bei der Tour de France oder Tour de Suisse, aber immer gab es immer am Abend die Gespräche. Also was man da mal gehört hat, eigentlich hätten wir ja drei von unserem Team hätten ja die Etappe eigentlich gewonnen, wenn nicht der Wind von der falschen Seite gekommen wäre, der Gang nicht runtergesprungen, die Kette nicht, ich weiß nicht was. Immer wenn man mich gefragt hat, sage ich, ich bin nicht mitgekommen aus, heute bin ich, haben sie mir abgehängt, was soll ich tun? Ich konnte einfach nicht schneller. Es ist ja schlimm, wenn man sich selber anlügt. Außerdem sieht es ja so, heute ist es ja noch schlimmer, wenn du da Fernsehübertragung hast und man sieht, dass der Berg abreißt, was willst du dafür? Mir wundert immer, was man dafür Ausreden erfindet, was da passiert ist. Und nein, die Stammtisch, ich habe im Nachhinein, es gibt immer die Treffen von ehemaligen Radfahrern in Österreich hat es Jahre, Jahrzehnte lang gibt es das schon. Ehemalige, ich glaube, da muss man, zumindest muss man eine Etappe bei der Österreich-Rundfahrt gewonnen haben, da wird man eingeladen. Ich habe das immer eigentlich, habe mich immer ausgeredet oder habe gar nicht geantwortet. Es ist, die Gespräche langweilen mich einfach.
Weil das trotzdem. Gerhard, wir müssen ein bisschen über die Vergangenheit reden. Patrick Lefebvre, den Teamchef der König Quickstep Mannschaft, einer der erfolgreichsten Teammanager der Vergangenheit, der Gegenwart. Er war bei dir mit seiner ersten Mannschaft als Teamchef unterwegs. Welche Erinnerungen hast du an Patrick Lefebvre?
Also an das Team selber habe ich gute Erinnerungen, weil da sind eigentlich sehr viele Rennfahrer von der aufgelassenen Eddy Merckx Mannschaft, von der C&A-Mannschaft damals, sind bei Marc Siebzentral untergekommen. Und ich habe immer noch sehr guten Kontakt mit dem Jeff de Schumacher, der also der Edeldomestik in den Bergen war beim Eddy Merckx. Da waren ein ganzer Haufen gute Fahrer. Der Patrick, ich sage, es ist sehr, sehr lange her. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit ihm zu der Zeit. Und ich glaube, er hat den Job ganz gut gemacht. Als Rennfahrer sieht man das nicht wirklich so, weil ein sportlicher Leiter muss ja auch viel Administration machen. Aber ich habe jetzt keine Erinnerungen, wo ich weiß, was er irgendetwas gemacht hat, was nicht gepasst hätte.
Er war ja damals auch noch sehr, sehr jung, Patrick Lefebvre. Aber wenn du über diese Mannschaft sprichst, die ehemalige, damals aufgelöste C&A-Mannschaft, Joseph Bruyère zum Beispiel, der war damals 32, Schwager von Eddy Merckx. Danny Clark gehörte zu dieser Mannschaft. Auch mein großes Cross-Vorbild war mit dabei, Ronan Libenton zum Beispiel, Lucien van Impe. Dann hatten wir über Patrick Sercul gesprochen. Auch Gary Wiggins gehörte damals zum Team. Er war 28 Jahre alt und das ist der Papa vom Tour de France-Sieger, Bradley Wiggins.
Ja, weiß ich, ja. Das stimmt. Also die ganzen Namen haben mich nicht erinnert, jetzt wo du erwähnst, kommen sie alle wieder zurück. Ich weiß noch von dem Libaudon, ja, mit dem habe ich, das war mein Zimmernachbar. Und ich glaube, es war auch noch ein Großer war dabei, aber ich weiß den Namen jetzt nicht.
Robert Vermeer.
Genau, der war auch dabei, ja.
Auch ein ehemaliger Cross-Weltmeister, der dazu gehörte. Lass uns mal ein bisschen über die Tour de France sprechen. Du bist sie gefahren, 1979 zum ersten Mal und warst zweimal, nämlich auch 1980, letzter in der Gesamtwertung. Aber das war immer, kann man sagen, ein Kampf, letzter zu werden. Warum?
Ich bin sie eigentlich dreimal gefahren. 81 bin ich auch noch gefahren das war damals bei Buch Wolper, bei Rudi Altig. Ja, also 79 war mein erstes Jahr bei der Tour de France. Das ging dann so, dass ich ein Jahr vorher beim Mini-Flat, einem guten belgischen Team gefahren bin. Ich habe da, glaube ich, ein paar gute Leistungen abgeliefert. Und dann habe ich einen Vertrag bekommen. Und das Team war aber natürlich sehr, sehr jung. Ich kann mich erinnern, dass der Sponsor damals gesagt hat, okay, ich erwarte mich nicht so viel von euch. Also schaut, ein paar Platzierungen passen schon, aber so am zweiten, am ersten Ruhetag, glaube ich, war das war schon ein bisschen Kritik zu hören, ja, nie wirklich vorne dabei und was machen wir da? Und da war damals ein belgischer Journalist, Lucien Bergmans, glaube ich, hat er geheißen. Und der kam eines Abends zu uns und sagte, du, ihr müsst schauen, dass einer von euch Letzter wird, weil nach 10 Tagen ist den Journalisten eh immer Fahrt, da brauchen sie neue Geschichten. Ihr braucht halt jemanden, der ein bisschen ein Spaßvogel ist und ein paar Sprachen spricht und immer gut aufgelegt. Und alle haben mich angeschaut und gesagt, nein, danke, Letzter mag ich nicht werden. War damals aber irgendwo im Platz, keine Ahnung, 75 oder so. Bin dann aber 2 Tage später ein Sturzvögel gewesen und habe so viel Zeit verloren, dass ich dann, glaube ich, Vorletzter oder Drittletzter war. Denke ich mir, eigentlich, jetzt ist es eigentlich auch schon egal. Und dann habe ich mir so ein bisschen Strategie zurechtgelegt und habe das angekündigt, so ein bisschen, dass die Journalisten es gehört haben. Und dann, es hat nicht lange gedauert, war jeden Tag in der Früh Journalismus, was ich heute mache, wo ich mich verstecke. Und es war natürlich ein Spiel, ein sehr riskantes. Ich bin dann oft, obwohl ich nicht musste, abgerissen und mit der letzten meiner letzten Gruppe ins Ziel gefahren, musste zwischendurch, und da hat mich auch der ehemalige österreichische Journalist von der Kronenzeitung, Charlie Pointner, genau, war so eine Institution in Österreich, der ist mit dem Auto mitgefahren, hat mir die Abstände immer gesagt, sagte, du Gerhard, boah, jetzt wird's knapp, da musste ich hin und wieder so die Gruppe, wo ich war, abhängen, dass ich noch die Grenzzeit schaffe. Und das ist dann immer mehr und mehr geworden und dann kam Kritik vom Leviton, dass ich das Rennen zu lustig sehe und das Rennen unglaubwürdig mache, weil ich habe dann so erzählt, dass ich auf die Schwierigkeit des Rennens angesprochen habe, ich irgendeinen Journalisten erzählt, war eine französische Zeitung, nehme ich an, dass ich, also ich finde ich nicht wirklich so schwer, also ich fahre jeden Tag quer durch Frankreich, wunderschönes Land, gutes Essen, Leute sind freundlich, ich fühle mich hier wohl, passt alles. Und dann war ein Interview, auch in einer französischen Zeitung, traue mir nicht sagen, wer das, ich glaube, es war Paris Match, aber ich bin mir nicht mehr sicher, hat man mich gefragt, was ich von der Organisation halte, von dem ganzen Event. Habe ich gesagt, ich würde es heute nicht mehr sagen, damals war ja ein bisschen so provokant, war ein bisschen so meine, keine Ahnung, meine Waffe oder wie auch immer. Ich wollte mich nicht so gern unterordnen, war vielleicht ein bisschen Individualist und der Freidenker und habe erzählt, ich sehe mich so, wir sind die Affen, der Leviton ist der Zirkusdirektor, die schaffen das Geld ein und wir kriegen eigentlich sehr wenig. Und auf das hinauf war es ein bisschen eine Kriegserklärung, hat er erklärt, dass er nächstes Jahr alles machen wird, dass der Gerhard Schönbach nicht mehr ins Ziel kommt, mein Rennen lustig macht. Zu lustig wollte er einfach nicht. Und vielleicht war da noch das Tüpfel an mir, auf der letzten Etappe war das französische Fernsehen bei mir. Und was ich heute am letzten Tag mache, letzter bin ich eh schon so, mir fällt schon was ein, schalte die Kamera nicht aus, ich mache schon irgendwas. Dann bin ich 100 Meter vom Ziel abgestiegen und habe einen holländischen Journalisten, den Namen habe ich auch leider vergessen, auch einen Fernsehjournalisten, der, ich weiß, dass er gestorben ist, schon ein bisschen älter gewesen, auf jeden Fall habe ich ihm das Rad in die Hand gedrückt und die Journalisten zu mir gekommen, was ist jetzt? Ich habe gesagt, Leute, ich habe jetzt 3 Wochen bin ich durch Frankreich gefahren und ich will die letzten 100 Meter genießen, die gehören mir. Und bin dann langsam zur Ziellinie, habe das Rad wieder in die Hand genommen, habe mich hingekniet und gesagt, danke, dass ich das erleben durfte. Und das war halt alles ein bisschen provokant. Und auf das hinauf hat eben dann der Tourdirektor das Reglement geändert, dass, glaube ich, nach der dritten Etappe bis 3 Etappen vor Schluss immer der Letzte automatisch ausscheidet. Und das war natürlich, da hat er sich keine Freunde geschaffen, weil ich habe mich sehr gut vorbereitet und habe immer geschaut, dass ich Vorletzter werde. Und da sind immer Leute ausgeschieden, die eigentlich noch in der Grenzzeit waren, aber in den Teams dann gefehlt haben. Und mein Ziel war eigentlich, Letzter zu werden, eine Etappe zu gewinnen, was mir nicht ganz gelungen ist. Ich bin dann in Bordeaux, war ich 7. und auf der Schlussetappe war ich sogar mal in der Ausreißergruppe auf der Champs-Élysées, aber mehr als wie zum 10. Platz hat nicht gereicht. Und das war's dann. Und ich habe gesagt, ich fahre noch einmal Tour de France, aber ich wäre letzter, wenn nicht mehr, das reicht mir jetzt. Hab den Clown gespielt und die Show ist für mich vorbei.
Du bist auch einmal bei der Spanien-Rundfahrt dabei gewesen. War es da anders?
Die wollte ich wirklich gut fahren, bin auch gut gefahren. Da habe ich wahrscheinlich mein bestes Ergebnis. Ich habe einmal bei der Indre-Loire-Etappe gewonnen. In Australien habe ich, glaube ich, auch 1-2 Rennen gewonnen. Aber bei der Spanien-Rundfahrt war ich einer der besseren Sprinter und ich war, glaube ich, ein paar Mal in den ersten 10 und einmal 2. in einer Etappe. leider war so ein Massensprint und einer war weg und ich habe den Sprint gewonnen und bin dann Zweiter geworden. War für mich ein guter Erfolg.
Aber Gerhard, kommen wir nochmal zurück auf die Tour de France. Wir freuen uns jetzt schon darauf, dass die Tour de France hoffentlich 2021 im Juli ohne Corona wieder stattfinden wird, wenn man diese Bilder sieht. Es ist natürlich von der Organisation mit diesen Videoclips, die es gerade bei der Präsentation der nachfolgenden Tour de France immer gibt, also im Oktober, wenn die Tour 2000 oder des Folgejahres vorgestellt wird, sehr, sehr theatralisch. Es gibt tolle Bilder mit all diesen Hubschrauber-Einstellungen und. Aber du, das habe ich mal gelesen, verstehst dieses Spektakel um die Tour de France nicht wirklich, dass dort Tausende von Leuten an den Strecken stehen, so ein bisschen, ja, man kann sagen, fanatisch sind.
Ja, das habe ich, bei uns waren noch nicht so viele Leute, aber zu Alpe d'Huez und anderen Etappen, natürlich sind viele Leute dabei gewesen, aber der Fanatismus, ich tue mir nicht nur im Radsport schwer, ich tue mir auch schwer, ich bin oft eingeladen von einem Freund von mir, der als Präsident des Eishockey-Clubs, und er sagt, Gerhard, wieso kannst du nicht aufspringen, wenn wir Tor schießen? Sag ich, du, ich habe es ja nicht geschossen, ich freue mich eh, aber ich springe jetzt nicht herum. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, ich finde auch im Radsport ist es ein Beruf, jeder tut seinen Job und er fährt so schnell er kann. Ist jetzt nichts Besonderes, er ist kein besserer Mensch wie jemand anderer. Und ich habe auch nie verstanden, wenn du beim Zeitfahren irgendwann in die Ziellinie fährst, dass Leute wollen dich angreifen, wollen deine Trinkflasche. Und du hast da graus dem eigentlich nicht, dass der mein verschwitztes Kapperl aufsetzt und meine Trinkflasche nimmt. Also mit dem habe ich jetzt ich würde sagen, keinen schwierigen Zugang haben. Nur weil ich einfach nicht so funktioniere, habe ich es nicht verstanden. Ich akzeptiere es. Und es ist natürlich, also man darf das nicht falsch interpretieren, es ist enorm wichtig für den Sport. Also ich will das jetzt nicht nur verurteilen, also nur weil ich es nicht verstehe. Das hat, glaube ich, keinen, nicht wirklich, hat keinen, ist nicht so wichtig, was meine Meinung ist.
Wir wollen gar nicht mehr so tief in der Vergangenheit buddeln. Eines Thema möchte ich allerdings noch ansprechen, das eben auch zu deiner Vergangenheit als Berufsradfahrer gehört. 81 und 1982 warst du Radprofi beim Team Puch. Und du hast vorhin mal gesagt, dass dein erstes Rad ein Puch-Bergmeister war. Das genau. War dein erstes Fahrrad, mit dem du gefahren bist. Wie war das dann später für dich, dass du Radprofi geworden bist? Du hast deinen Kindheitstraum umsetzen können und auf einem Puchrad als Radprofi unterwegs warst?
War natürlich schön. Aber ich muss sagen, es war der Weg bis dorthin war eigentlich schon sehr schwierig, weil ich immer wieder mit meiner, ich glaube, es war von Geburt an, keine Ahnung, meine Beckenverschiebung und dadurch immer Probleme gekriegt hat, weil ich am rechten Fuß nur, glaube ich, 70% oder 80% hat man später, wie die Physiotherapie ein bisschen weiterentwickelt war, festgestellt, und ich dadurch mehr Druck am linken, auf der linken Körperseite hatte und dann bei längeren Rennen und besonders bergauf war es immer ein bisschen schwierig. Ich habe schon vor der ersten Tour de France ein bisschen Zweifel gehabt, ob ich das überhaupt schaffen werde, aber es war einfach mein Traum, die Tour de France zu fahren und ich habe da durchgebissen. Und wie ich dann in Österreich für ein österreichisches Fahrrad wieder gefahren bin, ist natürlich schon ein bisschen Nostalgie aufgekommen als Österreicher, österreichisches Rad, mein erstes Rad, das ich mir in einer Farbenfabrik gearbeitet habe. Natürlich war schön, hat mich gefreut.
Puch, wenn ich das richtig weiß, ist Steiermark, oder?
Ist in Graz, ja.
Ja, das ist ja dann auch nochmal für dich persönlich ein ganz besonderer Bezug.
Natürlich, ich war auch mit den verantwortlichen Leuten in der Radsportabteilung, hat es eine gute Freundschaft gegeben und eine gute Zusammenarbeit. Also natürlich, mein Vater hat 45 Jahre in der Firma gearbeitet und ist dort in Pension gegangen. Also es gab natürlich, Steyr Buch hat die Firma geheißen, war eigentlich im ganzen Grund der größte Arbeitgeber. Also es gab fast keine Familie, wo nicht irgendjemand bei der Firma Buch gearbeitet hat, ob es jetzt bei den Autos war, bei den Radeln, bei den Mopeds. Also man ist bei der Firma Puch nicht vorbeigekommen, auch nicht im privaten Leben.
Da gibt es ja ganze Bücher über die Fahrräder von Puch, über die Mopeds von Puch. Aber lass uns mal über eins reden, das dich 1985 nach Südafrika gebracht hat. War es dort Zeit für ein politisches Engagement?
Ich war vorher schon da und es hat mir sehr gut gefallen, das Land. Und dann, wie das ausgesprochen wurde, dass niemand mehr nach Südafrika fahren darf, habe ich sehr viel diskutiert. Warum erklärt die Politik immer, dass der Sport mit der Politik nichts zu tun hat und dann darf man da nicht hinfahren? Weil wir als Sportler haben ja mit der Politik nichts zu tun und mit den Regeln eigentlich. Man könnte zwar jetzt sagen, okay, moralisch ja, wie auch immer. Und wie schon erwähnt, das Provozieren hat mir ein bisschen Freude gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich damit was erreichen kann. Und habe dann den Veranstalter angerufen, den ich von vorher kannte, und sagte, ich stelle ein Weltteam zusammen, du nennst Weltteam, wie du möchtest, 10 Fahrer aus verschiedenen Nationen, und wir fahren dann bei dir. Sagt, ihr werdet gesperrt, das dürft ihr nicht, und geht nicht. Sagt, du, ich mache einen Vorschlag. Ihr seid ihr dürft keine UC-Fahrer fahren lassen, also wir brauchen auch keine UC-Lizenzen herzeigen. Wir heißen einfach, jeder kriegt einen anderen Namen, wir fahren. Die Namen haben wir dann nicht geändert, aber ich habe damals den Radsportverband angerufen und gesagt, du, zum Rolf Slab, ich sage, du, ich habe das jetzt vor, was passiert. Sagt dann, ja, wirst wahrscheinlich gesperrt, sage ich, okay. Aber ich möchte dann aber schon auch über die Medien eine Pressekonferenz geben und das diskutieren. Und dann muss man mir dann erklären, ich hätte mir gewünscht, dass dann auch ein Politiker, ein Vertreter der österreichischen Regierung dabei ist und mir erklärt, warum. Einerseits Politik mit Sport nichts zu tun hat, andererseits in dem Fall sehr wohl. Es hat dann die Presse nicht drüber geschrieben, kein Politiker wollte darüber diskutieren. Ich habe dann sogar Fotos verschickt, international mit von einem Foto von der Startlinie, wo ich zwischen zwei farbige Südafrikaner stehe, mit denen auch ein Zimmer geteilt habe. Aber es war eigentlich keine Reaktion. Man hat das irgendwie, es war vielleicht nicht, vielleicht nimmt man selber zu wichtig, was man tut, keine Ahnung, aber es war anscheinend für niemand wichtig.
Die beiden Deutschen, Hans Neumeier und Rudi Weber.
Rudi Weber, genau.
Die waren damals auch mit dabei in Südafrika. Heute ist das völlig normal. Es gibt ein südafrikanisches World Tour Team, der Mensch Data, das Team NTT, so wie es also im letzten Jahr unterwegs war, unter anderem auch mit einem Österreicher, mit Bernhard Eisel und so weiter und so fort. Und du bist aber dann nichtsdestotrotz dieses kleinen Trips nach Südafrika später nach Australien gereist.
Nein, ich bin schon 1982, das war bei meiner letzten Tour de France, kamen australische Veranstalter zu uns, zum Team, oder haben mehreren Teams gesprochen, nehme ich an, und wollten Rennfahrer haben oder Teams haben, die im Oktober zu Sandur nach Australien kommen. Und es war eigentlich niemand bereit, nach einer vollen Saison von Februar bis Oktober dann noch nach Australien zu fahren. Und alle hatten Familie, also ich war der Einzige. Und ich habe gesagt, na gern, ich komme natürlich. Und bin dann ab 82 bis 85 bin ich immer im Oktober, war ich in Australien, bin die Sandu gefahren. Und das war dann auch mein Bezug zu Australien. Und dann eigentlich bin ich seit 82 heuer das erste Mal nicht in Australien gewesen wegen Corona. War eine kurze Unterbrechung, aber sonst habe ich mich auch sehr wohl gefühlt in Australien.
Aber du hast ja dann richtig in Australien ein Haus gebaut und bist dort quasi geblieben.
Es war dann so nach meinen 87, wie das, sagen wir mal, so ein Comeback gefeiert habe, ein Summer Comeback dazu, nach meinem Unfall, nach einem Jahr Rehab, habe beschlossen, ich gehe jetzt nach Australien, kaufe mir ein Grundstück und baue mir ein Haus drauf. Das war so mein erster Kindheitstraum war ein Buch Bergmeister und später gesagt, ich möchte unbedingt, wie ich schon ein bisschen gesehen habe, Dinge werden möglich, die ist realistisch, wenn ich an sowas denke, Traum, ein Haus am Meer. Und das habe ich mir dann, das war 100 Kilometer südlich von Brisbane, New South Wales, südlich von der Goldküste. Wie das Haus fertig war, habe ich gedacht, so, und da, ich habe noch genug Geld, ich habe mir Geld gespart, ich hatte noch genug Geld, um zumindest 1-2 Jahre zu überleben, nichts zu tun. Ich habe geträumt, das tue ich eigentlich nichts. Nach einem Monat war ich dann Mitglied im Golfclub. In Australien ist das so wie in England. Es gibt irrsinnig viele Clubs. Ich war Mitglied von, ich weiß nicht von welchen Clubs. In der ganzen Ortschaft überall zum Barbecue eingeladen und Radfahren wollte ich auch nicht mehr. Jetzt war mal langweilig, was mache ich jetzt? Ich wollte dann schon die Firma UWEX anrufen, weil die mich auch immer gesponsert hat, ob ich vielleicht Radbrillen importieren kann nach Australien. Und dann kurze Zeit drauf hat mich der Polly Pop angerufen aus Österreich und gesagt, du Gerhard, das war 89, glaube ich, oder, ja, 89 muss es gewesen sein, sagt, du, wir haben ein neues Team in Österreich, Warta Elk, und wir brauchen einen, der Kontakte zu den Profiteams und auch zu den Veranstaltern hat, willst du uns sportlich Leiter werden? Und ich habe gesagt, haben wir über Details gesprochen, sag, ja, okay, mache ich, aber ich habe vor, wenn ich jetzt zurückgehe, dass ich 4 Jahre in Paris wohne, unter Voraussetzung, dass es euch egal ist, dass ich in Paris wohne, und das war auch kein Problem damals mehr. Und so habe ich den Vertrag unterschrieben, war dann 4 Jahre lang sportlicher Leiter von dem Team, habe auch meine Kontakte in Belgien und auch Spanien rumfahrt und durch die Swiss kommt das Team dann überall fahren. War ein kleines Team, angenehm zum Arbeiten, aber natürlich große Siege hat es bei uns nicht gegeben.
Uwe Nepp zum Beispiel aus Deutschland, der später noch bei Coast unter Vertrag war, war ja damals, glaube ich, auch bei dir, ne?
Ja.
Dann Bernhard Rassinger, der gemeinsam mit Helmut Wechselberger, Mario Traxel und Johann Lienert bei diesen Weltmeisterschaften 1987 dritter Mannschaftszeitfahren wurde. Damals gab es diesen Wettbewerb eben auch noch für die Österreicher. Ein Riesenerfolg, Dritter in diesem schweren Mannschaftszeitfahren zu werden. Du bist ja in Villach dann 1987 deine letzte WM gefahren, ist das richtig?
Genau, das war meine letzte WM, schon mit vorher mehr oder weniger Kund zu tun in meinem näheren Umfeld, dass ich keiner was erwarten muss. Ich werde das Rennen auch nicht ausfahren, weil ich es einfach körperlich nicht schaffe. Bin dann nach 120 Kilometer abgestiegen, so wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Runden das waren. Und haben wir dann den Sprint angeschaut vom Sean Kelly und vom Steve Roach. War für mich ein Abgang. Hab dann mein Rad ins Hotel zurückgeschoben. Und da haben mich viele gefragt, wie es weitergeht. Das ist das letzte Mal, ich steige jetzt von meinem Fahrrad und fahre die nächsten 20 Jahre nicht mehr, weil es macht keinen Spaß, immer mit Rückenschmerzen Rad zu fahren. Also ich tue was anderes.
Es gibt ja viele Regularien im Sport, im Radsport selbstverständlich auch. Und damals war das Ganze mit den Regularien, den Sponsoren noch viel extremer. Du hast mir aber mal erzählt, Gerhard, dass du damals mit Werbung am Steißbein, auf der Radhose unterwegs, was zum damaligen Zeitpunkt, wir reden über das Jahr 1987 von der Straßen-WM, eigentlich verboten war.
Genau, das war auch wieder so eine Idee. Ich hatte 5 Sponsoren, das sind Sponsoren, die mich bei den Autorennen gesponsert haben, bei den Skirennen, das waren so Freunde geworden. Und ich habe die alle angerufen, ich so, können Sie mich unterstützen? Ich so, ja, da sind wir dabei, machen wir schon. Da sind alle hingekommen und das war so eine Abschiedsfeier. Und ich hatte für einen Sponsor, ich glaube, es war Adidas oder Look, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich habe keinen Platz mehr, also keinen Platz, Platz hätte ich schon gehabt, aber im Nationaltrikot ist man ja beschränkt mit der Werbung. Und ich habe dann eine Verband angerufen und gesagt, du, wie schaut's aus, wenn ich den Sponsor im Hinterteil von meiner Hose drauf tue? Na, dann wäre ich gesperrt und kriege eine Strafe, sage ich, okay, kein Problem, weil ich höre sowieso auf und bin dann wahrscheinlich der erste Rennfahrer oder Radsportler der Welt gewesen mit einem Werbeträger am Hintern.
Lass uns nochmal zurückgehen in Richtung Australien. Du warst also dort in Australien, hast dein Häuschen gebaut, hast auch einen Baum gepflanzt, weil das gehört ja auch dazu, oder? Haus bauen, Baum pflanzen.
Ja, da standen ein paar Bäume, aber ich habe ihn nicht gepflanzt.
Okay. Ist dort die Idee geboren von der späteren Crocodile Trophy, die 1995 zum ersten Mal ausgetragen wurde?
Das Haus spielt an Knackpunkt bei der Crocodile Trophy. Es ist so, ich habe dann durchs Autorennfahren, durch verschiedene Dinge, die ich gemacht habe, war ich auch sehr gut befreundet mit Motocrosser Heinz Ginnigartner, der bei KTM sehr groß geworden ist, auch zweimal Weltmeister war. Habe ich zu dem Sport auch Kontakt gehabt. Das ich war sogar eingeladen, einmal bei der Priester K dabei zu sein, mir das anzuschauen, um vielleicht eine Idee zu kriegen. Habe ich dann nicht, aus welchem Grund weiß ich nicht mehr. Und habe mir gedacht, das war 93, 94, habe ich so das Mountainbiken verfolgt. Bin zwar selbst nie auf einem Fahrrad gesessen, obwohl ich glaube, dass ich auch einer der ersten am Mountainbike war. Und zwar habe ich im Sommer oft die 2 Monate in Amerika in der Nähe von Palo Alto verbracht, beim Eric Heiden zu Hause.
Also du hast es auch nicht so gemacht wie dein Landsmann Gerhard Zadrobelek zum Beispiel, der als erster Radprofi, heute gibt es einen Mathieu van der Poel, der kann das auch. Aber Gerhard Zadrobelek hat 1992 das Mountainbike-Weltcup-Rennen in Kirchzarten, Freiburg gewonnen und ist eben auch Sieger der Klassiker San Sebastian. Das hast du nicht geschafft, so wie er.
Das habe ich nicht geschafft. Nein. Das war vielleicht, hätte ich vorher Rennen fahren sollen, dann hätte ich wahrscheinlich die erste Crocodile-Trophy nicht so hart gemacht. Also vielleicht zurückgehen noch zum Anfang. Ja. Habe ich mal so ein Konzept gemacht, okay, ich möchte ein Mountainbike-Etappenrennen, eben weil es Mountainbiken im Aufschwung war, so lang wie die Tour de France, so gegen die 20 Etappen. Erstens einmal die Länge wie der Tour de France ungefähr, dann Abenteuer, also ein bisschen Paris-Dakar-Rennen und so gemischt. Bin dann zuerst, meine erste Idee war eigentlich nicht Australien, es war Vietnam. Ich hatte eine gute Freundin in Vietnam, also eine Freundin, mit der ich in Paris längere Zeit zusammen gewohnt habe. Da habe ich dann angerufen und gesagt, du kannst du mir helfen bei der Regierung? Ich habe die Idee, ein Radrennen, und ich glaube, dass man das gut in Amerika vermarkten könnte, von Hanoi nach Saigon. Bin dann nach Saigon geflogen und die Besprechungen waren dann so, dass ich gemerkt habe, okay, das ist noch zu viel Kommunismus im Spiel, und es hat mich auch aufmerksam gemacht, dass man in den Bergen oben an der Grenze zu Kambodscha kein Rennen machen kann, weil wenn einer von der Straße runtergeht, gibt es immer noch Minen, das Trinkwasser ist nicht sauber, sage ich, okay. Und bin dann weitergefahren nach Australien, habe meine Kontakte wieder aufgebaut und bin dann nach Darwin einen Kameramann mitgenommen vom ORF, noch einen Freund, und dann sind wir von Darwin mit Militärkarten, mit alten, und ein paar Hinweise vom Bürgermeister in Darwin, wo wir hinfahren sollen, sind wir Richtung Herz gefahren, gefilmt und mit dem Farmers die Lage besprochen, und dann war die Strecke fertig. Und es waren die ersten 10 Tage, mussten immer 200 Kilometer sein, weil wir mussten immer dorthin fahren, wo Wasser ist. Das heißt, immer zu einer Wasserstelle, und die war immer nur bei Farms. Also das Rennen war irrsinnig schwer. Ich kann mich erinnern, die zwei DB-Brüder, die auch beide, glaube ich, Weltmeister waren in Cyclocross und auch gute Straßenfahrer, die haben gesagt, sie haben noch nie so viel geweint als bei diesen Rennen. Aber dann muss ich noch einmal einen Schritt zurück machen. Dann habe ich das Rennen begonnen zu planen, Budget planen, und habe ich gesagt, boah, mit den Sponsoren geht sich das nicht aus. Da ist mir eingefallen, dass ich ja noch ein Haus an der Ostküste Australiens habe. Habe meinen Freunden erklärt, das verkaufe ich jetzt und sponsere die Krokodiltrophäe damit, weil ich will das einfach. Habe mich verrückt erklärt. Und gesagt, ich fahre jetzt mal hin, schauen wir es an, stelle mich vor das Haus, lasse es in mich gehen, und wenn ich was spüre im Magen, eine Wehmut, dann verkaufe ich es nicht. Nach 5 Minuten habe ich gesagt, okay, ich verkaufe es. Bin zum Immobilienhändler, und der hat es mir verkauft, und mit dem Geld habe ich dann die erste und die zweite Krokodiltrophäe selbst gesponsert.
Bereust du das heute, dass du das Haus damals verkauft hast?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht mehr materialistisch eingestellt. Ich will eigentlich auch gar nichts besitzen. Ich will ein schönes Leben, das ich habe, wo ich dankbar bin und privilegiert, wenn ich weiter so leben darf wie jetzt die nächsten, rechnen wir mal 30 Jahre. Dann bin ich zufrieden. Nein, ich habe mir gedacht, okay, und wenn ich wieder mal das Verlangen habe, ein Haus zu haben, dann spare ich drauf. Aber ich habe eine wunderschöne Wohnung, also das reicht für mich.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Deutschland, oder das ist bei euch in Österreich, in der Steiermark oder in welchem Bundesland auch immer nicht anders, hinkomme und sage, okay, wir wollen hier so eine Etappenrennen für Mountainbiker machen, da gibt es da einen Protest und dort einen Widerstand, und mit der Gemeinde und mit der Polizeibehörde, mit dem Landratsamt muss man sprechen. Wie war das denn in Australien, als du dort die Strecke ausgesucht hast? Bist du dort immer auf offene Ohren gestoßen?
Es war so, 1995 war es die erste Trophäe, und 94 bin ich die Strecke abgefahren, des Öfteren sogar mit Flugzeug, und war sehr aufwendig, weil wir auch in der Regenzeit Strecken suchen mussten. Überhaupt kein Problem. Also ich bin von einem Farm ich bin da oft 2 Wochen, 3 Wochen allein unterwegs gewesen und bin von einem Farm zum anderen, habe mit dem besprochen. Und es war wirklich interessant, wenn sie gesagt, du, ich habe da auf dieser Karte gesehen, da gibt es einen Weg durch den Fluss zum nächsten Farm. Und dann war oft die Antwort, das ist 200 Kilometer fast von mir. Ich besitze die Farm zwar jetzt in der zweiten Generation, aber da war ich noch nie. Also die Farmen sind so riesig, dass manche 75.000 Rinder gehabt haben. Also da oben. Oder sonst haben sie mir die Strecke angesagt, du fährst jetzt einmal eine Stunde in die Richtung, dann siehst du einen umgefallenen Wassertank, dann müsstest du dich ein bisschen links halten, und ja, bin mir irrsinnig oft verfahren. Also es war Abenteuer pur, also war wunderschön. Aber es hat sich viel geändert in den letzten 26 Jahren, die letzten 10 Jahre. Also mittlerweile müssen wir fast mehr Permits anfragen und ansuchen als wir in Österreich. Hat sich sehr geändert. Also kann man nicht vergleichen mit der Zeit vor 25 Jahren. Da war ich mit dem Polizeipräsidenten von der Region Cairns sehr gut befreundet. Und da war ein unerwarteter Regenguss, dass wir alle standen unter Wasser. Wir konnten den nächsten Tag nicht fahren, also durchs Gelände. Habe ich den um 10 Uhr abends angerufen, sage ich, ich weiß den Namen auch nicht mehr, glaube Fred Walls, ja Fred. Sage ich, du, wir haben ein Problem, wir haben morgen die Etappe, können es aber nicht fahren, können wir auf der Hauptstraße fahren. Aber im Verkehr geht es. Sagt er, du, schick mir eine E-Mail, erklär mir die Lage und ich mache das schon. Also das ging heute nicht mehr, also unmöglich.
Aber nichtsdestotrotz, diese Crocodile-Trophy in Australien hat sich etabliert. Viele ehemalige Berufsradfahrer, Adam Hansen zum Beispiel, fällt mir ein, der letztes Jahr noch Berufsradfahrer war, sich jetzt auch dem Triathlon widmen möchte, hat diese Crocodile-Trophy zweimal gewonnen, 2004 und 2005. Annemiek van Vleuten zum Beispiel, eine exzellente Straßenfahrerin, die letztes Jahr noch für die australische Mannschaft Mitchelton Scott unterwegs war, Weltmeisterin und, ist ebenfalls dort dabei gewesen. Bad Brändjens auch schon am Start. Erster Mountainbike-Olympiasieger Erik Decker zum Beispiel fällt mir da auch rein. Jan Kirsipor aus Island, Tour de France-Etappensieger, auch damals das gelbe Trikot getragen, war 2010 Siebter in der Gesamtwertung. Was fasziniert diese Berufsradfahrer, die Aktiven, die Aktuellen an dieser Crocodile Trophy?
Es waren sehr, sehr viele mehr, die eigentlich angefragt haben, um mitzufahren. Viele haben gesagt, Ende meiner Karriere möchte ich die Crocodile Trophy fahren. Das irgendwie gehört es dazu, so ungefähr als Abschied. Das braucht man. Es ist, glaube ich, das Legendäre, der Name Crocodile Trophy, das Abenteuer am Lagerfeuer sitzen am Abend. Es unterscheidet uns ein bisschen durch die ganzen Umstände mit anderen Veranstaltungen, die nur auf Kommerz aus sind. Natürlich, wir müssen auch Gewinne machen, aber wir versuchen das doch familiär zu halten. Und das, glaube ich, ist doch etwas. Don Bohnen zum Beispiel wollte fahren, aber dann nach einem Jahr hat er doch keine Lust mehr gehabt zum Fahren. Aber die anderen Namen, die du genannt hast, die dasselbe, die haben gesagt, ich möchte es mal fahren als Abschluss meiner Karriere. Das passt mir gut hinein.
Was ist das Besondere an dieser Crocodile Trophy? Ist es wirklich das am Lagerfeuer sitzen?
Ich glaube schon, es ist für die Hobbyfahrer ist es angenehm, wenn man jetzt bei einer großen Veranstaltung mit 1000 Rennfahrern am Start ist. Ist es sehr unpersönlich, man ist eine Nummer. Man kommt auch wahrscheinlich nie dazu, dass man vielleicht mit ein paar Trenches am gleichen Tisch im Freien neben der Küche irgendwo frühstückt oder mit dem sprechen kann oder sich unterhalten oder mit einem Kirsipu. Das geht bei uns, wenn man eben eine kleine Anzahl von Fahrern Teilnehmern sind. Und das wollen wir auch nicht viel größer machen. Unser Ziel ist jetzt zwar, dass wir auf 200 gehen, aber dabei wird es dann bleiben. Aber das ist, glaube ich, das Familiäre.
Und wie läuft sowas ab? Schlafen die dann im Zelt oder haben die irgendwie ein kleines Häuschen, in dem sie übernachten? Wie funktioniert das bei den Einzelnen? Weil wenn ich jetzt mal einen Tom Bohnen, um bei ihm zu bleiben, bin, der hat natürlich einen ganz anderen Kontostand als irgendein 0815-Rennfahrer, der könnte sich sowas leisten. Wie funktioniert das dort? Haus oder Zelt?
Es geht da überhaupt nicht ob der reich ist oder nicht reich. Da geht es um die Ideologie, glaube ich. Wir haben zum Beispiel nur als Beispiel der Generaldirektor von Opel Österreich. Der hat mir angerufen und sagt, du, Gerd, wir kennen uns eh. Wenn ich nächstes Jahr in Pension gehe, möchte ich nach Australien. Der wollte in einem Zelt schlafen. Der ist mitgefahren in einem Zelt schlafen. Animiert von Flirten. Wie sie mitgefahren ist, habe ich ihr angeboten, in ein Hotel zu schlafen. Sagt sie, nein, ich will ein Zelt schlafen, gleich wie alle anderen. Ich will das genießen. Ich will gar nicht. Mhm. Und wir bieten inzwischen natürlich, wir verlieren eine gewisse Gruppe von Leuten, die gern Mountainbiken, aber vielleicht doch lieber eine Dusche in einem Zimmer haben. Wir haben jetzt so ein unter Anführungszeichen Luxuspaket, wo die Leute dann am Abend wir haben die Strecke jetzt mittlerweile so konzipiert, dass man immer zwischen 30 und 40 Kilometer in der Nähe des Zielortes ein Motels hat oder Hotels, 3 Sterne oder so oder 4 Sterne zum Schluss an der Küste. Und da führen wir die Leute hin, gibt es ein eigenes Package, das machen wir auch, aber der Großteil will im Zelt schlafen, nach wie vor.
Und diese Packages, die kann man sich dann bei euch auf der Internetseite entsprechend raussuchen, anschauen und buchen?
Genau, das steht alles drauf. Das Grundpaket ist eben mit, dass man Teilnahme, Essen, wie auch immer, und dann kann man auswählen. Es gibt dann ein kleines Einmannzelt, es gibt ein Luxuszelt. Das ist ein Zelt, wo man drin stehen kann und sogar 2 Feldbetten drin hat. Also das ist der nächste Schritt. Also 3 Kategorien gibt es dann und dann auch das Hotel noch.
Aber diese Zelte, die werden dann von euch zur Verfügung gestellt? Oder muss ich die aus Europa, woher auch immer, mitbringen?
Nein, wir haben unten ein Lager in Cairns und wir haben eine eigene, die Crew, man muss sich so vorstellen, wir haben ungefähr 80 bis 90 Leute, die mit den LKWs fahren, die das Ziel aufbauen, die auch die Zelte aufbauen und wieder abbauen und reinigen, ist natürlich großer Aufwand und da braucht man viele Leute dazu. Nein, der Rennfahrer muss nur reinfahren, sonst braucht er gar nichts. Mechanikerservice, die Depots gibt, also eigentlich muss er nur Rad fahren.
Anfang des Jahres 2020 hat die Tour Down Under, auch die Harold Sun Tour, noch stattgefunden. Die Rennen sind ausgetragen worden, das Cadel Evans Great Ocean Race zum Beispiel auch. 2021 sind diese Wettbewerbe im Januar beziehungsweise Februar schon abgesagt worden. Und die Crocodile Trophy 2020 musste ja auch abgesagt werden. Wie war das damals für dich?
Es war natürlich, ja, man freut sich natürlich nicht, man schaut sich das mal an, man findet es ein bisschen übertrieben und sagt, okay, es wird sich schon ausgehen. Aber je länger die Pandemie gedauert hat, desto mehr versteht man die ganze Situation, dass da jetzt ein Virus da ist, den wir zwar nicht haben möchten, aber der wird nicht wegfliegen, wenn wir nicht mögen, das hilft nichts. Und ich habe dann relativ schnell mit meinem Team und ich gesagt, okay, wir warten noch bis, glaube ich, 4 Monate vorher, haben wir gesagt, okay, wir sagen es ab. Und die Devise war, Und die Alpentour haben wir schon vorher abgesagt. Alpentour war schon früher abgesagt, weil die ist ja schon im Juni. Ich habe gesagt, wir arbeiten ganz normal weiter und schauen in die Zukunft. Wir haben jetzt einen Status quo, der ist so, da kann man nichts machen. Wir verdienen ein Jahr kein Geld, wir haben Reserven, passt, also überleben. Und wir haben uns immer gegenseitig motiviert, oder ich habe versucht, die Leute zu motivieren, weil es kommt immer wieder auf, na, was ist, wenn das weitergeht? Das weiß niemand. Was sein vielleicht wird, weiß man nicht. Natürlich muss man darf nicht realitätsverweigern, das tue ich auch nicht, aber jetzt gibt es einmal bei uns die Ausgabe an das ganze Team, motiviert sein. Wir haben jede zweite Woche eine Videokonferenz, da werden neue Strategien entwickelt und wir haben viel, viel neue Strategien entwickelt, die wir wahrscheinlich, wenn wir im normalen Veranstaltungsmodus gewesen wären, hätten wir die Zeit nicht gehabt, um darüber nachzudenken. Ich habe auch mehr Zeit gehabt, um Rad zu fahren und in den Bergen zu wandern. Und da sehr, sehr viele neue Ideen. Wir haben es gut überlebt. Also ich leide nicht drunter. Nächstes Jahr, das muss man nicht mehr haben. Ne?
Ja, zwischen dem 15. und 23. Oktober 2021 soll die Crocodile Trophy wieder stattfinden. Seid ihr denn in der Planung so, dass ihr sagen könnt, es sieht gut aus, dass sie auch wirklich stattfinden kann, oder seid ihr da eher noch ein bisschen skeptisch?
Ja, es sieht gut aus. Also ich bin immer mit den österreichischen Botschaftern in Australien in Verbindung und auch mit einem unserer Manager ist ein höherer Beamter in der Polizei und der kriegt immer die neuesten Meldungen. Also es ist immer so, dass ab Mitte des Jahres erwartet man, dass die Normalisierung voranschreiten wird. Aber natürlich glaube ich, es ist auch meine Meinung und von den Experten, dass man so im April, Mai einmal sehen wird durch die Impfung, was hat sie wirklich gebracht, was hat sie, wie weit sind wir, wo stehen wir? Und das ist, glaube ich, auf der ganzen Welt das Gleiche. Also bis dahin müssen wir wahrscheinlich einmal Geduld haben.
Was muss ich mitbringen, um bei der Crocodile Trophy Teilnehmer zu sein, um dort durchzukommen, um diese Etappen im Outback zu überstehen?
Also ich muss mich mal vorbereiten, ich muss einmal, ich sage mal, 6.000, 7.000 Kilometer trainiert haben als Grundbasis. Und mitzufahren hängt natürlich ab, will ich jetzt vorne mitfahren, will ich in meiner Kategorie gewinnen oder will ich es genießen. Die drei Kategorien von Rennfahrer haben wir immer. Und den Rest, man braucht ein gutes Rad, also man braucht das gerade um 10.000 Euro, aber ein gutes Fully oder es ist verschieden. Also die Topfahrer fahren eher mit Hardtail. Die Fahrer, die es ein bisschen gemütlicher angehen möchten, doch mit einem Fully. Aber das hängt vom Fahrstil ab. Das weiß, glaube ich, jeder selber besser, wenn er solche Rennen fährt. Und es wird auch niemand kommen, glaube ich, der noch kein Radrennen vorgefahren ist oder kein Marathon. Also ich glaube, die Leute wissen meistens schon selber. Wir helfen ihnen natürlich. Dann braucht er noch eine Grundausrüstung, Reservematerial, also wichtigeres Reservematerial, die unser Mechaniker natürlich ist nicht in der Lage, für alle verschiedenen Modelle die Teile mitzubringen. Aber wir haben vor Ort in Cairns gibt es 10 Radgeschäfte, wo wir immer Nachschub holen, wenn ein Rennfahrer, ob er jetzt einen Rahmenbruch hat oder wie auch immer, wir können die Rennfahrer helfen. Er muss 3-4 Garnituren Kleidung mitbringen. Wir haben die Möglichkeit, jeden dritten Tag die Bekleidung zu waschen. Was wir immer wieder sagen, die Leute haben zu viel Gepäck dabei. Sie nehmen zu viel normale Bekleidung mit zivile Bekleidung. Und man machen die Leute immer aufmerksam, ihr könnt am Abend nirgends hingehen, weil es gibt nichts, was hingehen könnt. Also, und nehmt bitte immer das Gewand mit oder die Bekleidung, die ihr gerade mal überlegt, ob du es wegschmeißt. Weil nach der Krokodiltoffe kannst du es nicht mehr brauchen mit dem roten Sand. Die kannst du nur dem entsorgen irgendwo. Also da machen die Leute noch Fehler, dass sie zu viel mitnehmen. Und den Frauen, sie brauchen keinen Schminkkoffer. Das ist ganz wichtig.
Also das würde mir jetzt genauso gehen, nicht was den Schminkkoffer betrifft, aber dass ich zu viele Klamotten dabei habe. Das ist bei mir regelmäßig der Fall, ganz egal, wo ich hinfahre. Da bin ich vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Frauen. Aber dass man eine körperliche Fitness haben muss, das sieht man auch darin, ja, vielleicht auch kurz vor der Anreise nach Australien durchchecken lassen muss, denn er hatte 2010 einen Todesfall. Ein damals 59-jähriger niederländischer Teilnehmer ist aufgrund einer Herzschwäche verstorben.
Das war so, wir haben natürlich im Nachhinein gewusst, was passiert ist. Er hat schon einen Herzinfarkt gehabt und immer Probleme mit dem Herz, aber seine Leidenschaft war Radrennen, Rad zu fahren und hat auch Medikamente mitgehabt. Das hat unsere Ärztin als erste entdeckt, dass er Medikamente mitgehabt hat, täglich, um eben für sein Herz. Also es war natürlich tragisch. Es war, also das ist etwas, was man nicht vergisst, wenn man da früh um 6 Uhr geweckt wird von der eigenen Ärztin, sagt, du, wir haben einen Toten, wo man glaubt, man ist im falschen Leben. Und da spricht sie natürlich sehr schnell rum und dann, ja, dann muss man die Polizei anrufen, das Ganze in die Wege leiten, die ganze Kette von Organisationen, die man da machen muss. Da gibt es nach den Gesetzvorgaben, man durfte das Zelt nicht mehr betreten, bevor die Polizei kam. Und es war, der ganze Tag war natürlich, wir haben die Etappe in dem Sinne nicht abgesagt, aber als Ehrentream sind wir die Etappe neutralisiert gefahren.
Also das war damals die darauffolgende Etappe. Gerhard, lass uns mal zurückkommen in deine Heimat zur Alpentour Trophy. Die gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wird, glaube ich, dieses Jahr zum 22. Mal ausgetragen. Wie kamst du auf die Idee, dann in Österreich auch ein Mountainbike-Etappenrennen auszutragen? Das sind, glaube ich, um die 200 Kilometer, die dort gefahren werden, hoch und runter in der Dachstein-Tauern-Region.
Genau, es war so, nach 3 Jahren Crocodile Trophy war das Rennen doch in Österreich sehr oft in den Medien und der befreundete Landesrat, er war damals Sportlandesrat von Graz, hat mich angerufen und gesagt, du Gerhard, wir sind gerade dabei, Mountainbike-Strecken auszubauen für den Tourismus, wir brauchen eine Werbung. Kannst du sowas organisieren? Sag ich, du, ich bin sehr beschäftigt mit Crocodile Trophy, aber wenn du das Geld bringst, mach ich's. Und das wurde dann vom Land gefördert. Wir haben eine gewisse Summe bekommen und sind dann immer in Graz gestartet. Die ersten paar Mal sind wir von Graz nach Niederösterreich, nach Lackenhof, das ist auch ein Skigebiet. Und dann später beim 6., 7. Mal sind wir dann nach Schladming. Aber die Zeit, bis wir nach Schladming gekommen sind, war nicht einfach. Es war damals überhaupt noch keiner interessiert am Mountainbiken. Und es gab da, ich würde mal sagen, richtige Diskussionen mit Jägern, mit Grundbesitzern, es war irrsinnig schwierig, weil es auch von Organisationen, ich muss sich vorstellen, es gibt, wenn man eine Strecke von 70 Kilometer fährt, hat man irrsinnig viel Grundbesitz, oft bis zu 100 Grundbesitzer, die man alle persönlich treffen muss oder schreiben. Jetzt ist so, dass man dann bei den Gemeinden den Katasterplan anschaut und fragt, okay, ich fahre hier, wem gehört der Grund? Dann gibt es diese Vulgarnamen, die man eigentlich nirgends findet. Und dann gibt es noch dazu, der Bauernhof wurde vor einer Generation verkauft, der heißt jetzt auch wieder anders. Jetzt haben wir da oft vielleicht 10 vergessen, weil wir gar nicht wussten, dass die gibt. Und dann haben wir dann von den Rechtsanwälten Briefe bekommen wegen Besitzstörung. Und das war sehr, sehr schwer, weil du hast einen Grundbesitzer, der wollte ganz einfach nicht, obwohl nur 200 Meter über sein Grund gefahren wurde. Aber das hat sich mittlerweile sehr geändert, muss ich sagen, in der Zwischenzeit, weil man auch merkt, dass für viele Regionen der Sommersport extrem wichtig ist. Also da früher war es so, auch in Schladming, dass man gesagt hat, wir brauchen keinen Sommersport. Wir haben 4 Monate Skifahren, mit denen leben wir die 8 Monate. Das geht so aus, braucht man nicht Radfahren. Nein. Aber mittlerweile so, dass man weiß, man braucht einen Sommersport, nachdem der Winter doch immer ein bisschen kürzer wird. Und Skifahren wird ja auch nicht billiger. Also mittlerweile ist das Umdenken gekommen und dann, wie gesagt, nach 7 oder 8 Jahren sind wir dann, es war auch irrsinnig aufwendig, jeden Tag Ziel aufbauen, abbauen für die Rennfahrer, jeden Tag wieder einpacken, auspacken, für die Teams war es schwierig, für die Mechaniker. Also der Bürgermeister von Schladming hat nach der ersten Mal, als erstes Mal, wir haben das Ziel organisiert in Schladming, gesagt, du Gerd, bleibst bei uns. Dann haben wir uns das angeschaut, haben wir gesagt, ne, wir brauchen 4 Strecken. Jetzt haben wir das topografisch, ist Schladming perfekt für so ein Rennen. Wir starten jeden Tag im Planei-Skistadion, wo auch der Weltcup-Nachtslalom das Ziel hat, und fahren von dort aus täglich immer eine andere Skiregion. Also Richtung Dachstein, dann, den kennt man natürlich, Hauser Kaibling-Skigebiet, Planei-Skigebiet und die Reitalm. Und das passt perfekt. Die Leute kommen mittlerweile mit den Familien, weil sehr viel Familienangebot ist. Die Grundbesitzer, ich habe mittlerweile alle besucht, ich gehe im Sommer beim Wandern, das habe ich mir vorgenommen, ich möchte alle persönlich besuchen, alle besucht, mit denen einen Schnapsel getrunken und eine Jause. Und mittlerweile, das Klima ist so wunderbar, wir machen auch immer so, dass wir die Grundbesitzer täglich bei unserem allabendlichen Abendessen und Siegerehrung im Kongress, wo 700 Leute Platz haben, bis 800, die Grundbesitzer einladen und sie mit großem Applaus für den Rennfahrer bedanken, dass wir das Radrennen durchführen dürfen mit ihrer Hilfe.
Ihr hattet im Jahr 2019, genau auch 2020, ist die Alpentour Trophy ausgefallen aufgrund der Corona-Pandemie. 2019 über 400 Mountainbike aus 30 Nationen, 5 Kontinenten, die dort die Teilnahme genutzt haben. Und dort ist es ja ein bisschen unterschiedlich, gerade zur Crocodile Trophy in Australien. Ich muss nicht ständig woanders übernachten. Ihr bleibt quasi stationär in einem Hotel.
Das ist ideal, weil wir haben im Umkreis vom Startraum, sagen wir mal, bis zu 100 Meter gibt es 5 oder 6 Apartmenthäuser oder Hotels, oder man fährt vielleicht 300 Meter. Also alles ist in der Stadt. Also der fährt über die Ziellinie, fährt sofort ins Hotel, die Badewanne ist eingelassen von seiner Frau, der Masseur wartet im Nebenzimmer. Also die Masseure bauen ihren Tisch auf im Hotel oder im Apartment, und der Mechaniker, das Mechaniker zählt im Zielraum. Also es ist ein sehr erholsames, wenn man die Begleiterscheinungen von Radrennen betrachtet, sehr erholsame Veranstaltung.
Gerd, ich habe gelesen, dass es bei keinem anderen Mountainbike-Rennen so viele Singletrails gibt, so viel alpines Gelände und dann natürlich diese Blick auf das Dachstein-Bergpanorama wie bei deiner Alpentour-Trophy. Kannst du das so stehen lassen oder sagst du jetzt einfach nur, ja, das ist so, weil es dein Etappenrennen ist?
Kann ich nicht sagen, weil ich kenne die anderen Renner nicht. Ich habe schon gehört, man hört immer von Rennfahrern, das ist die schönste Mountainbike-Strecke der Welt, wie auch immer, aber es ist immer subjektiv, ihm gefällt es. Vielleicht gibt es welche, die es nicht gefällt. Ob wir die meisten Singletrails haben, traue ich mir nicht sagen. Es gibt so viele Mountainbike-Etappenrennen mittlerweile auf der Welt. Es wäre nicht wirklich fair, wenn ich das jetzt sagen würde.
Und was ich persönlich auch wieder besonders schön finde, es gibt ja seit vielen Jahren die Diskussion, ungleiche Bezahlung bei Frauen und Männern im Radsport, bei den Preisgeldern, alles was dazugehört. Jetzt gibt es bei euch seit vielen Jahren das gleiche Preisgeld. Zwischen Männern und Frauen gibt es da keine Unterschiede.
Ich glaube, das ist schon in Ordnung so. Die Damen, man kann es auch von zwei Perspektiven betrachten. Man kann sagen, okay, wir haben ungefähr 15% von den 400 Teilnehmern sind Frauen. Ein Mann in der Eliteklasse oder in der Sportklasse hat 100 Gegner und bei den Damen hat sie nur 30 Gegner. Aber die Anstrengung und die Leistung ist genauso zu honorieren. Und meiner Meinung nach, ich spreche jetzt vielleicht sogar gegen mich, Mountainbike-Veranstalter haben jetzt nicht das riesige Budget, aber die Preisgelder im Radsport sind nicht wirklich sehr hoch. Also das, was die Rennfahrer kriegen, das und auch die Frauen, mir passt das sehr gut. Also ich habe da kein Problem, wenn ich den Frauen dann das Preisgeld auszahle.
Lass uns noch über zwei Projekte sprechen. Ich glaube, erst einmal auch politisch gesehen, das Wichtige, das ist eine von dir geplante Tour, Middle East Peace Tour durch Israel, Jordanien, Palästina. Warum ist das eigentlich bisher gescheitert?
Es ist so, wir haben das genau vor einem Jahr haben wir das abgesagt. Vielleicht gehe ich zurück zur Gründung ein bisschen. Es hat mit Alpentour zu tun. Es gibt zwei Dinge, die einschneidend sind in meinem Leben bei der Alpentour. Das ist einerseits, dass ein UCI-Kommissar, der aus Israel war, der zur Alpentour gesendet wurde, da ist eine Freundschaft entstanden. Der hat mir während der Alpentour gesagt, du Gerhard, wir brauchen auch so ein schönes Rennen, was ihr macht in Israel. Du willst nichts bei uns organisieren. So hat es begonnen. Der zweite einschneidende Punkt ist, dass ich, meine Frau ist Ärztin und die war bei der 5. Alpentour als Notärztin dabei und mittlerweile ist sie meine Frau. Also die Alpentour hat mir sehr viel Positives beschert. Und ich bin dann zu dem Ido Eintor nach Israel gefahren und habe gesagt, du Ido, bei mir so, ich muss Leute kennenlernen, ich muss Land kennenlernen, wenn ich ein gutes Gefühl habe, mache ich es. Bin dann 10 Tage mit ihm quer durch Israel gefahren, hat es mir gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen ein Friedensrennen, nicht nur ein normales Etappenrennen, und so ist es entstanden. Ich habe dann Geldgeber gesucht, das war, also in Anführungszeichen, hatte ich einen guten Partner, einen Amerikaner, der das Ganze gesponsert hat. Und dann haben wir angefangen und wir haben, es war schon so weit vorgedrungen, dass die Middle East Peace Tour schon der Presse vorgestellt wurde. Wir haben, das war 2018 im März, die offizielle Präsentation, so wie eine Pre-Olympic, haben wir eine Pre-Middle East Tour gemacht mit, glaube ich, 28 Journalisten. Als Tourguide für die Journalisten, hat mir die Annemieke van Vleuten gemacht. Ich unterstütze deine Veranstaltung mit der Tourguide. Es war eigentlich alles klar. Und dann kurz darauf hat der Präsident der USA, der Trump, Donald, verlautbaren lassen, dass die Botschaft von Tel Aviv, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem, auswandern wird oder umgesiedelt wird. Und da ist die Stimmung gekippt. Besonders auf der palästinensischen Seite in Jordanien. Und die Stimmung hat dann immer gepasst. Wir mussten dann sogar den Namen Peace heraustun bei Besprechungen mit Ministern und so in Jordanien. Und im Endeffekt war es so, dass wir uns nicht mehr getraut haben, die Veranstaltung. Wir haben dann im Dezember, wir haben Nachrichten bekommen vom Nachrichtendienst von den drei Ländern, dass man die israelischen Teilnehmer, weil es war so, dass palästinensische Teilnehmer in Israel fahren durften und darum ging es auch und israelische Teilnehmer durch das Westjordanland fahren dürfen. Also das war auch der Grund, wenn man die beiden nicht starten hätten lassen, wäre es keine Friedensveranstaltung gewesen. Und bis dahin waren die Verhandlungen mit allen drei gut. Die Verhandlungen waren nachher auch gut. Aber das Problem war dann eben, dass man uns gesagt hat, wir können euch nicht garantieren, dass die Sicherstellung der israelischen und jüdischen Teilnehmer gegeben ist. Und wir haben dann nach kurzem Nachdenken gesagt, okay, dann müssen wir leider nach 3 Jahren das Projekt absagen. Was mir bis heute leid tut, aber leid tut es mir nur darum, dass die Veranstaltung nicht stattfand. Ich habe, das war einer meiner 3 Jahre, ich habe nie mein Leben so viel gelernt, was jetzt von Menschen, von Kultur. Ich habe, um mich unten auszukennen, habe ich, wie ich die Idee gehabt habe, die Veranstaltung zu machen, habe ich einmal ein halbes Jahr Bücher gelesen über Religion, über Politik, über Geschichte, über von Philosophen vom palästinensischen Teil, von Israel, von Jordanien, wie auch immer. Es war wahnsinnig interessant, allein die Vorbereitung. Und ich habe so nette Menschen kennengelernt. Und ich habe heute noch eine Freundschaft zu sehr, sehr vielen von den 3 Ländern.
Sicherlich auch ein separates Thema, dass man über dieses Thema auch jetzt gerade mit der Mannschaft Israel Startup Nation, mit Christopher Froome und so weiter dazugehört. Auch der Start des Tirol Italien Israel könnte da noch hinzugenommen werden. Aber ich möchte noch mal so ein kleines Resümee ziehen. 1995 Crocodile Trophy, dann kam eben 1999 diese Alpentour Trophy dazu. Und aktuell ist das Thema Gravel in aller Munde. Könnte das Gravelbike, wenn man so möchte, vielleicht auch ein nächster Schritt für dich sein, dass du sagst, ich werde mal ein Gravelbike-Rennen organisieren, ein Etappenrennen mit Gravelbikes?
Auf alle Fälle, wenn es möglich ist, vielleicht schon im kommenden Jahr. Ich habe das verfolgt auf vielen Plattformen, dass in Amerika dieser Sport einen großen Aufschwung genommen hat und ich glaube, dass es bei uns auch ist, weil es eine Zielgruppe betrifft. Wenn ich jetzt ein bisschen überspitzt, übertrieben das Ganze erklären kann, es gibt viele, die kaufen sich vielleicht in der Midlife-Crisis, wie auch immer, oder zu welchen anderen Anlässen, kaufen sich ein teures Mountainbike und glauben, weil das Mountainbike draufsteht, er kommt alle Berge rauf. Oder sieht im Fernsehen, wie die da rauffahren und sieht dann, wie die über Wurzeln hinunterfahren. Wenn der das erste Mal die Ausfahrt macht, merkt er, dass er keinen Berg raufkommt und beim Runterfahren liegt er wahrscheinlich relativ bald am Hintern und lernen wir das auch nicht so schnell. Also fährt er dann mit dem teuren Mountainbike auf Radwegen herum. Bisschen überspitzt. Jetzt gibt es aber dann die Möglichkeit, dass man mit meinem Gravelbike, das ist wirklich das Zwischending zwischen Straßenfahren und Mountainbiken. Man kann auf Naturstraßen, auf Forststraßen wunderschöne Gegenden besuchen, wo man mit einem Rennrad nicht hinkommt, weil die Reifen wahrscheinlich nicht stark genug sind. Aber man kann auch auf Asphaltstraßen fahren. Also es ist das ideale Zwischenstück, Zwischenmodell, sagen wir so, Zwischenmodell zwischen Mountainbike und Straßenfahren. Also ich glaube, dass es einen großen Aufschwung nehmen wird. Weil im Mountainbiken und in Straßenrädern gibt es jetzt nicht wirklich so viel mehr. Vielleicht gibt es etwas, aber ich wüsste momentan nichts. Also jetzt haben wir die Straßenrennräder, gibt es fast alle schon mit Scheibenbremsen, was ich glaube ich sehr, sehr gut ist, auch im Mountainbiken. Viel kann man da, jetzt gibt es da 29er Zoll bei den Mountainbiken. Ich glaube, irgendwann ist einmal der Plafon erreicht, was man dann noch machen kann, wenn ich nicht falsch liege. Aber Mountainbike ist sicher das Nächste, was den Radsport, ich will nicht sagen revolutionieren, aber es wird sicher interessant in Zukunft und besonders wenn die UCI, und da gibt es ja auch schon Gespräche, dass die UCI Gravelbike aufnimmt in die Kategorien der UCI und das war wichtig, dass man auch Rennen veranstalten kann.
Wir behalten das ganz fest im Auge. Gerhard Schönbacher, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, die Einblicke in die Crocodile Trophy in Australien, dein Rennen, dann auch die Alpentour Trophy in der Steiermark, auch eines deiner Rennen. Viel Erfolg weiterhin und drück mal die Daumen, dass eben beide Wettbewerbe 2021 wirklich durchgeführt werden können. Dankeschön.
Danke, Kerl.
Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.